NDR Info. Redezeit.
Heute am Mikrofon Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit einem ganz wichtigen Thema in der Redezeit. Plastikmüll überall. Wie können wir das verhindern? Ja, Plastik ist aus unserem Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken. Bananen sind damit verpackt, Joghurt ist in Bechern darin abgefüllt, es ist die Verpackung für Toilettenpapier. Wir trinken aus Strohhalmen und tragen darin unsere Einkäufe nach Hause. Wo wir dann die Hände mit Flüssigseife aus dem Spender waschen. Also diese Liste ist durch den Tag noch beliebig lang fortsetzbar. Im besten Fall wandern Plastikartikel kurz nach ihrem Einsatz in den gelben Sack zum Recyceln. Doch vor allem auch nach diesen erschreckenden Bildern von riesigen Plastikstrudeln im Meer, von verendeten Tieren, die vom Feuerzeug bis zur Plastikkappe diverse Kleinteile im Magen hatten, da ist, glaube ich, jedem klar, der Plastikkonsum schadet der Umwelt und zwar massiv. Das EU-Parlament will jetzt Plastikstrohhalme und Einweggeschirr verbieten. Damit will sie zumindest einen kleinen Teil dieses Plastikmülls Herr werden. Wir wollen in dieser Sendung aber weiter fragen, was können wir außer dieser EU-Initiative noch gegen die Müllflut tun? Wie aufwendig ist es, verpackungsfrei einzukaufen? Wie halten Sie es mit Plastik? Das hat Thomas Christes in Hannover schon mal nachgefragt.
Sag mal, jeder nimmt für ein Brötchen eine Plastiktüte oder für eine Banane.
Man kauft Kekse, die sind verpackt in einer Box und dann nochmal verpackt in Plastik. Warum muss man das machen, ne? Also.
Ganz schlimm finde ich zum Beispiel auch bei Edeka oder so, wenn man dann die Apfelsine abgeschält in einer Plastikverpackung bekommt.
Wie soll man das vermeiden? Weniger anbieten in den Läden, die Beutel weg. Die Verpackung weg. Jeder Apfel, der Bio aus Neuseeland kommt, ist noch umwickelt mit ein bisschen Plaste und sonst was. Da könnte man anfangen.
Im Hofladen einkaufen.
Erstmal, dass es frisch ist und dass es nicht alles jetzt abgepackt ist. Zum Beispiel Kartoffeln, Möhrchen, Zucchini.
Man kann das auch einzeln bekommen oder nicht gerade in 500 Gramm abgepackt.
Ja, ist sehr schwierig. Ja, weil man sich darüber nicht so Gedanken macht, finde ich. Klar, versucht man immer alles zu vermeiden und man nimmt Obst so mit. Aber so richtig Gedanken hat man sich da noch nie drüber gemacht.
Ja, indem man sich ein bisschen anstrengt und den Kopf in der Hand nimmt und nachdenkt. Zum Beispiel jetzt hier habe ich wieder eine Tüte gekauft, obwohl ich sie zu Hause liegen habe.
Plastikmüll überall, wie können wir das verhindern? Das Thema in der Redezeit. Wie viel Plastik haben Sie bei sich? Wie viel fällt beim Einkauf an? Wie oft ist Ihr gelber Sack voll? Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit uns 08000 441777 oder Sie können uns auch schreiben unter ndr.de/redezeit. Ich freue mich sehr, wir haben heute drei Gäste in der Sendung. Zum einen Dr. Thomas Probst, der ist Fachreferent für den Bereich Kunststoffrecycling beim Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. Schönen guten Abend, Herr Probst.
Guten Abend, Frau Langhammer.
BVSE ist das Kürzel für den Verband, das kennen vermutlich nur die wenigsten. Erklären Sie uns einmal noch mal ganz kurz, was genau machen Sie da?
Also BVSE vertritt die mittelständischen Entsorger und Recycler in Deutschland und ich bin der Kunststoffexperte. Wir setzen uns ein für die werkstoffliche Verwertung oder für das Recycling von Kunststoffen. Und jeder Kunststoff, der nicht ins Recycling kommt, sondern in die Müllverbrennungsanlage, ist leider verloren.
Da wollen wir noch ganz vieles mehr wissen in der Sendung. Ich freue mich auch auf Dr. Bernhard Bauske. Er ist Referent für Verpackungen und Plastikmüll in den Weltmeeren beim WWF Deutschland. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend, Frau Langhammer. Ich grüße Sie.
Herr Bauske, woher kommt denn das meiste Plastik im Meer?
Ja, das meiste Plastik im Meer kommt tatsächlich daher, dass viel Müll einfach nicht richtig entsorgt wird, wenn wir das global betrachten. Also es sind ja im Durchschnitt 8 Millionen Tonnen, ein Lastwagen Müll sozusagen pro Minute, der in die Meere gekippt wird. Und das hat unterschiedliche Ursachen. In vielen Entwicklungsländern ist es die nicht funktionierende Abfallentsorgung. Also da geht oft der Hausmüll direkt in die Meere hinein. Es ist teilweise dann zu kleineren Anteilen dann eben auch noch von der Schifffahrt oder von der Fischerei, also verloren gegangene Netze. Im europäischen Raum ist es eben auch der Müll, der zum Beispiel von Touristen eben am Strand liegen gelassen wird, aber auch Mikroplastik. Also 70% des Plastikmülls, der in Deutschland in die Umwelt gerät, ist eben Mikroplastik.
Auch das ein Stichwort, auf das wir auf jeden Fall zurückkommen werden. Erst darf ich aber noch unseren letzten Gast begrüßen, unsere Gästin Dagmar Penzlin. Freie Journalistin, also Kollegin, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Und ich erfinde den Begriff für Sie, Verpackungsvermeiderin. Passt der zu Ihnen?
Ja, der passt zu mir. Auch wenn ich natürlich noch nicht die reine Lehre quasi praktizieren kann, weil es eben doch auch manchmal einfach nicht klappt, aber doch, seit einem guten Jahr versuche ich und gemeinsam mit meiner Familie schon zu viel zu sparen, wie es eben geht, eben indem ich Milch in Glas kaufe und Joghurt in Glas und was weiß ich, wir essen viele Haferflocken, wir lassen uns 25 Kilo Säcke Haferflocken schicken, um einfach, da spart man gleich 50 Plastiktüten dann.
Und im Vergleich, also Sie sagen, vor einem Jahr war so das Moment, seitdem Sie umgestellt haben, können Sie es wirklich auch messen in gelben Tonnen, gelben Säcken?
Also in gelben Säcken schon, ich würde sagen, wir haben es halbiert. Also wir sind eine fünfköpfige Familie und sind jetzt bei 2 Säcken so alle 2 Wochen. Vorher waren es so schon 4. Also man merkt das schon. Aber da ist noch Luft nach oben. Also komplett klappt es noch nicht. Aber wir haben einiges umgestellt.
Und wie Sie das geschafft haben und auch Tipps für uns alle, hören wir auch noch in der kommenden Stunde. Die Redezeit heute, Plastikmüll überall, wie können wir das verhindern? Rufen Sie uns gerne an, die kostenfreie Telefonnummer ins Studio 08000 441777 oder wenn Sie lieber schreiben, auch das ist möglich unter ndr.de/redezeit. Und da haben wir auch schon gleich die erste Anruferin in der Leitung, Julia Berger aus Hamburg. Guten Abend.
Hallo.
Ihre Meinung zu dem Thema?
Ja, die ist sehr, sehr deutlich. Und also ich finde erstmal, dass unsere Politik und unsere Bundesamt für Risikobewertung und so weiter, dass die uns alle sehr an der Nase rumfahren, wenn man das nett ausdrücken möchte. In Wirklichkeit verkaufen sie uns aber für blöd. Und es ist aber auch angenehmer, Bürger zu haben, die nicht mitdenken, weil Leute, die mitdenken, die ihren Kopf einschalten, die sind echt oft unangenehm.
Mhm. Frau Berger, wären Sie mal einen Schritt konkreter. Wie genau übertragen Sie das gerade auf Plastik?
Zum Beispiel reden wir nur mal davon, wie viel Sachen in Plastik eingepackt sind, die ganzen PET-Flaschen. Wir reden immer davon, es ist die Evolution, dass die Mädchen früher zur Frau werden und ihre Periode bekommen, die Kinder insgesamt größer werden. Das hat nichts mit Evolution zu tun, das hat damit zu tun, dass die, dass wir schon im Mutterleib mit den künstlichen Hormonen in Berührung kommen und vollgestopft sind. Mhm. Und wir werden krank dadurch.
Frau Berger, wenn Sie sagen, die Politik muss mehr aufklären, also jetzt einen Forderungssatz, den Sie haben an die Politik?
Ehrlich sein und nicht so. Die Politik ist überhaupt, wo man hinguckt. Es ist im Prinzip ist es ein Kindergarten. Wenn irgendwas schief läuft, dann gibt es einen großen Aufschrei. Mhm. Und dann veräppt es aber nachher alles wieder. Das hat nichts mit Plastik zu tun, aber das ist nur ein Beispiel vom Hambacher Forst. Da haben sie vorgeschoben, das ist, weil Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden. Sowas ist absolut lächerlich. Mhm. Jeder weiß, warum das gerodet wurde. Also oder gerodet werden sollte.
Aber wir sind ja heute Abend beim Thema Plastik, genau. Und da ist ja jetzt gerade auch zum Beispiel die EU dran. Ich hatte es erwähnt, es ist noch nicht beschlossen, aber zumindest gibt es die Vorlage, dass man sich verabschieden möchte von Einweggeschirr, von Plastikstrohhalmen. Wir sind jetzt, vielen Dank, Frau Berger, für Ihren Anruf. Wir sind schon mitten reingegangen, Herr Dr. Bauske, die Politik. Da sind wir auch an der Frage, muss der Verbraucher selbst bestimmen, ich kaufe keine Strohhalme, oder muss wirklich die Politik verbieten, es gibt keine Strohhalme mehr, du kannst sie nicht mehr kaufen?
Also ich denke, das ist schon gut, wenn die Politik sehr klare Vorgaben macht, denn oftmals scheitern freiwillige Initiativen auch. Es gibt auch positive Beispiele natürlich von freiwilligen Initiativen. Aber es ist schon gut, wenn über gesetzliche Rahmenbedingungen zum Beispiel festgelegt wird, dass eben bestimmte Produkte nicht mehr angeboten werden oder eben zum Beispiel es verboten wird, Mikroplastikkügelchen in Kosmetik beizumengen. Solche Sachen müssen dann wirklich auch staatlich geregelt werden. Auf der anderen Seite kann der Verbraucher natürlich durch eigenes Handeln viel erreichen. Wir haben in Deutschland ja die Menge der Plastiktüten, die abgegeben werden, im Einzelhandel drastisch reduzieren können, auch durch Initiativen der Unternehmen. Aber auch die Unternehmen müssen selbst viel tun, also eine Verpackung recyclinggerecht gestalten. Das kann ein Verbraucher nicht, das muss ein Unternehmen machen und da ist noch ganz viel zu tun. Also viele Verpackungen eignen sich eben nicht für gutes Recycling oder sind auch eben überflüssig. Das heißt, auf der einen Seite, der Gesetzgeber muss klare Vorgaben machen und die Unternehmen müssen auch dafür sorgen, dass wirklich Verpackungen auf den Markt kommen, die dann noch einigermaßen recycelt werden können.
Zu diesem Thema passt auch die Mail von Kerstin Renner aus Hannover. Sie schreibt: Schockierend fand ich die Entdeckung in unserem Urlaub vor 2 Wochen auf Mallorca. An einem wunderschönen Strand mit glasklarem Wasser hatte das Meer mengenweise Plastikmüll an den Strand gespült. Sie schreibt auch: Wir versuchen, Plastik zu vermeiden in der Familie, so gut es geht, aber auch von Seiten der Politik muss etwas passieren. Jetzt dreht sie es um und Frau Renner schreibt: Subventionierung von Unternehmen, die sich für nachhaltige Verpackung entscheiden. Also der positive Aspekt. Frau Penzlin, Sie als, ich bleib dabei, Verpackungsvermeiderin, inwieweit sagen Sie, ein Verbraucher hat es auch wirklich schwer in Deutschland zu erkennen, wo was drin ist und wo man was vermeiden kann?
Also Sie meinen jetzt, also das ist ja speziell jetzt auch auf Mikroplastik bezogen. Klar, also da gibt es natürlich Übersichten, man muss aktiv werden, wenn man es sozusagen sich selber schulen will. Da gibt es ja vom Bund für Umweltschutz und Naturschutz Deutschland ganze Übersichten. Aber ich denke, man macht es sich einfacher, indem man zum Beispiel beim Thema Kosmetik sich dafür entscheidet, einfach Naturkosmetik zu benutzen, weil zertifizierte Naturkosmetik hat kein Mikroplastik. Darf es nicht enthalten. Nicht? Also da ist, denke ich, und da gibt es, also jede große Drogeriekette hat mittlerweile Naturkosmetik im Angebot. Die ist natürlich auch oft in Plastikpackungen dann wieder zu haben. Also da müsste auch noch mehr passieren, dass es da auch noch andere Verpackungen gibt. Aber erstmal, wenn es um die Produkte gibt, die man einfach durch den Gebrauch und dadurch, dass sie dann ins Wasser gespült werden, eben ins Wasser bringt, eben Mikroplastik, da wäre Naturkosmetik ein erster Schritt, denke ich.
Jetzt haben wir mit dieser Sendung ganz anders angefangen, als ich dachte. Wir gehen den Schritt jetzt doch noch mal zurück, Herr Dr. Probst, weil wir jetzt über Plastik sprechen und da müssen wir, glaube ich, einfach noch mal erklären und auch noch mal unterscheiden, das Einwegplastik, das Mikroplastik und Kunststoffe wie wiederverwertbare Boxen. Da gibt es ja zum Beispiel wirklich große Unterschiede und wir reden heute, auch wenn wir über Plastik im Meer reden, tatsächlich über das Einwegplastik.
Ja, wir reden über das Plastik, das vor allem über die Flüsse in die Meere eingetragen wird. Wir haben Windverfrachtungen in vielen Ländern. Das sind natürlich zum großen Teil Verkaufsverpackungen. Aber in bestimmten Ländern ist auch das, was auf Deponien kommt. Und aus diesen Deponien wird dann vieles ins Meer geweht. Dieses Plastik wird dann durch Windwellenbewegungen zersetzt und wird dann zu einem Kleinplastik, und das Kleinplastik wird mit der Zeit zum Mikroplastik. Das ist der eine Eintragsweg für Mikroplastik. Der andere Eintragsweg, was wir bisher vorher ein bisschen übersehen haben, ist, dass durch Wäschewaschen zum Beispiel auch relativ viel eingetragen wird. Ich würde
wenn Sie sagen Wäschewaschen, weil eben auch Kleidung Kunststoffanteile enthält. Also aus dem Baumwollhemd kommt nichts raus, aber wenn das eben vorher schon eine Mischung war.
Ja, wir haben 2 große Kunststoffbereiche im Kleidungsbereich. Das einmal PET heißt dann im Kleidungsbereich nicht PET, sondern das Polyester. Und dann haben wir Polyamid, das ist zum Beispiel Nylon oder Dralon typischerweise. Und wenn diese Gewebe oder auch Mischgewebe gewaschen werden, haben wir natürlich entsprechende Partikelabträge. Aber auch tatsächlich auch bei anderen Fasern, auch bei Naturfasern, die sind belegt an der Oberfläche. Und auch da werden diese Fasern imprägniert und auch da ist unter Umständen Überzüge aus Kunststoffen.
Das Thema der Redezeit, Plastikmüll überall, wie können wir das verhindern? Und wir sind natürlich sehr an Ihrer Meinung interessiert. Ist das für Sie ein Thema? Versuchen Sie, Plastik zu vermeiden? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer ins Studio 08000 44 1777. Und Herr Dr. Probst, wir bleiben gleich nochmal bei Ihnen. Sie sind Fachreferent für den Bereich Kunststoffrecycling beim Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. Erklären Sie uns nochmal einmal, wenn ich ehrlich bin, so richtig viele Gedanken habe ich mir noch nie gemacht. Ich packe es in den gelben Sack, den stelle ich vor die Tür, da kommen die netten Müllmänner und dann ist das aus meinem Blick und auch aus meinem Leben. Was passiert mit dem gelben Sack?
Also wir haben ein Aufkommen von etwa 6 Millionen Tonnen Kunststoffabfällen in Deutschland. Und aus diesen 6 Millionen Tonnen werden knapp die Hälfte werden werkstofflich recycelt oder tatsächlich 1,9 Millionen Tonnen Rezyklate hergestellt. Und diese Rezyklate ersetzen Neuware. Und das heißt, aus diesen Kunststoffen, aus diesen Kunststoffrezyklaten werden dann einfach die Bauteile gemacht, die Sie auch aus der Neuware kennen. Oder es werden Bauzahnfüße gemacht, das ist so ein Renner, Rasengittersteine. Das hängt ein bisschen von der Qualität ab, der Qualität des Sammelns und des Sortierens. Und dann habe ich eine sehr große, schöne, breite Produktpalette. Ein Mercedes gibt es in dem Bereich, das ist die PET-Flasche. Jede PET-Flasche in Deutschland, die Sie haben, da haben Sie knapp ein Drittel an PET-Rezyklaten drinnen. Und ich denke, das ist ein sehr schöner Erfolg für das Recycling.
Aber es wird auch nach wie vor Kunststoff in Deutschland verbrannt.
Ja, leider viel zu viel aus unserer Sicht. Etwas mehr als die Hälfte wird verbrannt. Und das sind natürlich Kunststoffe, die nicht mehr fürs Recycling zur Verfügung stehen. Das Recycling ist auch die einzige Möglichkeit, um eine Wertschöpfung den Kunststoffen zu geben und den Kunststoffen einen Wert zu geben. Verbrennen kostet und Recycling generiert Geld und generiert Produkte, die ich im Kreislauf halten kann. Das ist eigentlich das Besondere am Kunststoffrecycling.
Und wenn wir jetzt auch da schon mal beim Thema Geld sind, prinzipiell ist aber doch das beste Plastik das, was ich erst gar nicht mitnehme und das, was ich erst gar nicht benutze. Oder sehen Sie das anders?
Ja, da möchte ich vorher noch auf den Beitrag von Frau Berger zurückkommen. Also sie hat gerade die PET-Flasche noch genannt und ich hatte ja gesagt, in jeder PET-Flasche ist ein Drittel Recycling-PET drin. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben mal umgerechnet, wenn man die PET-Flaschen durch Glasflaschen ersetzen würde, müssten 35.000 LKWs pro Jahr mehr in Deutschland fahren. Also die Sachen haben immer so zwei Aspekte. PET-Flasche gegen Glasflasche.
Mhm. Haben wir bei uns im Programm natürlich auch schon öfter berichtet und auch immer geguckt, wie entscheide ich mich als Verbraucher richtig? Nehme ich lieber eine stabile Plastiktüte oder einen Umweltbeutel oder Jutebeutel, Baumwollbeutel? Auch da gab es damals Pro und Contra. Wie oft wird der gewaschen? Wo wird der produziert? Auch diese Kette haben wir mal beleuchtet. Unser Thema in der Redezeit heute ist aber noch dezidierter Plastikmüll und wie können wir ihn verhindern? Rufen Sie gerne an 08000 441777 und wir haben jetzt Wilhelm Roth Wolfing in der Leitung aus Münden. Minden, guten Abend.
Hallo, wunderschönen guten Abend. Also zunächst mal, das ist jetzt mir gerade so in dem Gespräch bewusst geworden. Ihr Kollege, der also jetzt gesagt hat, 35.000 LKWs. Da stelle ich mal so ein bisschen in Frage, ganz alleine aus dem Grunde, weil ich der Meinung bin, wir müssen nicht unbedingt Flaschen vom Süden in den Norden fahren. Wir könnten da viel näher und hautnäher in den Regionen bleiben. Also insofern sind die 35.000 LKWs auch so einfach, ich sag mal, so in den Raum gestellt.
Da ging es gerade um Mineralwasser, nur für, ja, genau, ja, dass wir den Zusammenhang herstellen.
Hm? Das ist schon klar, aber Mineralwasser, zum Beispiel, wenn man also das in Glasflaschen macht, hätte man 35.000 LKWs mehr haben müssen.
Richtig.
Das finde ich alles okay, aber wir müssen auch nicht Mineralwasser vom Norden in den Süden unbedingt fahren. Könnte man dann auch dagegen stellen.
Mhm. Absolut. Und es gibt ja auch, wenn ich kurz da einhaken darf, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil es gibt ja Überlegungen, dass man auch Flaschen vereinheitlicht, auch zum Beispiel Milchflaschen, dass sie eben, wie Sie sagen, nicht mehr von Nord nach Süd transportiert werden können, sondern dass die Molkereien dort, wo sie eben abgegeben werden, auch dann wiederverwenden können und also dass dadurch auch diese Kreislaufwirtschaft auch Energie, nicht so viel Energie braucht. Also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, den man da auch gegenhalten muss.
Korrekt, ja. Unabhängig davon stelle ich in Frage, ob wir jemals da wegkommen, weil es ist ein riesen Industriepalast dagegen, den man einfach gar nicht mehr wegdenken kann, meiner Meinung nach. Und darum stelle ich das so ein bisschen in Frage, ob wir das jemals hinkriegen würden.
Und die Frage geben wir doch gleich weiter an Herrn Dr. Bauske. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, seit wann haben wir eigentlich schon Plastik so sehr im Gebrauch? Wann hat es so zugenommen? Und dann eben rückwärts die Frage, wenn Industrie dahinter steckt und eben auch Geld dahinter steckt, hilft es dann, wenn wir eine Sendung, wie wir sie heute machen und wenn jeder von uns versucht, Tüten einzusparen, Herr Bauske?
Ja, das ging ja in den 50er Jahren los und wurde dann immer mehr und steigert sich immer mehr die Plastikproduktion, also über 370 Millionen Tonnen jährlich. Und insgesamt wurden 8 Milliarden Tonnen Plastik schon produziert und davon liegen fast 5 Milliarden auf Deponien oder irgendwo in der Umwelt herum. Und das Schlimme an Plastik ist ja, dass es biologisch nicht abbaubar ist und dann die entsprechenden Folgen zeigt. Und Kunststoffproduktion ist eng mit der Mineralölindustrie verbunden. Also da wird Mineralöl verarbeitet in entsprechende Fraktionen und aus einer Fraktion oder mehreren eben Plastik erzeugt. Also da ist es schon auch verwoben und auch die Mineralölindustrie versucht natürlich massiv auch Kunststoffe in den Markt zu drängen. Insofern haben wir da auch einen, ich sag mal, starken Gegner in dieser Frage, was die Unternehmen betrifft. Auf der anderen Seite ist das Thema Plastikmüll in den Meeren. Sie kennen diese dramatischen Bilder von Vögeln, die Plastikmüll im Magen haben, von den Schildkröten, die Plastiktüten essen, den gestrandeten Walen mit Plastikmüll. Das sind also Bilder, die wir nicht sehen wollen, die viele Menschen nicht sehen wollen. Und ich rede nicht nur von Deutschland. Also viele WWF-Kollegen aus England, aus Hongkong, aus Singapur erzählen mir, was sie dort auch von der Bevölkerung rückgespielt bekommen, dass sie wirklich auch da einen Einsatz fordern gegen diesen ganzen Plastikwahn. Und das sieht ja in vielen Ländern noch schlimmer aus als hier, weil auch der Hausmüll dann immer direkt über die Flüsse in die Meere gerät. Das heißt, wir haben im Moment ein großes Momentum, eine starke Bewegung. Und das ist unsere Hoffnung als WWF, dass viele Menschen auch jetzt handeln, einmal als Verbraucher handeln, aber auch entsprechend an die Politikforderungen richten, wie wir zum Beispiel eine internationale Konvention unterstützen. Das heißt, es darf von keinem Land mehr Plastikmüll in die Meere geraten. Das ist unsere Forderung als WWF.
Genau dazu hat uns Matthias Tömel aus Hannover eine Mail geschrieben. Und bevor wir gleich zu praktischen Tipps kommen, auch von Ihnen, Frau Penzlin, einmal noch diese Frage geklärt. Was halten Sie von dem Projekt The Ocean Cleanup? Dieses Projekt hat zum Ziel, den in den Meer schwimmenden Plastikmüll einzusammeln und korrekt zu entsorgen. Ist das sinnvoll?
Ja, man muss dazu sagen, es ist natürlich gut, wenn der Plastikmüll, der sich in der Umwelt befindet, aufgesammelt wird. Das heißt, es gibt ja diese Aktion an Stränden, den Müll einzusammeln oder auch an Flussmündungen abzufischen. Das ist natürlich eine Aktion, die tatsächlich dafür sorgt, auch in der Umwelt, wenn jetzt Reinigungsaktionen an Flüssen oder im Wald stattfinden, eine Aktion, dieses Material, was nicht biologisch abbaubar ist, der Umwelt zu entziehen. Wir als WWF konzentrieren uns darauf, den Müll an der Quelle zu stopfen. Und die Quelle, das sind tatsächlich die nicht funktionierenden Abfallentsorgungssysteme, vor allen Dingen in Südostasien. Also wir haben in Vietnam ein Projekt, wo jetzt gerade eine getrennte Müllsammlung eingeführt wird. Und wir gucken aus den Erträgen, auch zum Beispiel des Kompostverkaufes oder Kunststoffverkauf hier, diese getrennte Müllsammlung teilweise zumindest zu finanzieren. Also wirklich, wir müssen an der Quelle ansetzen. Ansonsten fischen wir natürlich ewig den Müll aus der See. Das kann man machen, wenn man an Flussmündungen ist. Wenn gerade es viel geregnet hat, dann kommen ja diese ganzen Fladen von Müll werden in die Meere gespült. Und wenn da an der Flussmündung eben eine Apparatur ist, diesen Müll aufzufangen, macht das natürlich auch Sinn. Aber wir müssen ihn wirklich an der Quelle stopfen.
Auch da hat die EU vor, bis 2020 30% Plastik im Meer zu reduzieren. Also wenn wir die Politik heute auch schon angesprochen haben, das Thema ist dort durchaus auch schon angekommen. Eine Frage noch kurz an das Kunststoffrecycling, an Herrn Dr. Probst. Ist nicht das Kunststoff, diese Kunststoffstrudel oder diese Plastikstrudel dann aber auch wieder aus der Recycling-Sicht eigentlich interessant? Also könnte das nicht ein Weg sein, abzufischen und es zu recyceln? Ist das ein Markt?
Frau Langhammer, ich habe zwei vollkommen unterschiedliche Qualitäten bisher gesehen von Kunststoffen, die aus dem Meer rausgefischt worden sind. Kunststoffe, die sehr sauber waren, also praktisch gewaschen waren. Und das ist sehr erfreulich, das wurde auch eingesetzt, auch für Trikots zum Beispiel bei Fußballspielen. Da gibt es ganz viele Initiativen, die das unterstützen, die das machen und auch die Kunststoffe entsprechend hochwertig verwerten. Und ich habe aber Kunststoffe gesehen, die bewachsen waren mit Mikroorganismen, mit Algen, mit Schnecken, mit Muscheln, mit Kleinmuscheln und diese Kunststoffe dann wieder aufzubereiten, das ist sehr, sehr schwierig.
Das heißt also im Schnitt, es lohnt sich nicht?
Naja, das, wie gesagt, kommt immer darauf an, sind Sie eben eher in diesen warmen Müllstrudeln oder sind Sie irgendwo, haben Sie Kunststoffe, die eher in den kälteren Bereichen rausgefischt werden. Also man muss sich das vor Ort anschauen. Insgesamt aus unserer Sicht, der Recycling-Sicht, ist das notwendig, es ist wichtig und man sollte einfach mal anfangen, was zu machen. Es heißt also, aus unserer Sicht ist es durchaus wichtig, hands-on.
Plastikmüll überall, wie können wir das verhindern? Rufen Sie uns gerne an 08000 441777. Teilen Sie uns Ihre Ideen mit, die Sie haben. Und jetzt kriegen wir schon die ersten von Dagmar Penzlin. Sie ist auch Journalistin, ist auch mehrfache Mutter. Sie haben es angesprochen, ein 5-Personen-Haushalt, Verpackungsvermeiderin. Nun hören wir auch immer, dass es sehr viel mehr, ja, ich sag mal, Arbeit kostet, Überlegungen kostet, unverpackt einkaufen, ist umständlicher und auch teurer. Sind das auch Ihre Erfahrungen?
Wir können das ja mal sortieren. Also ich bin immer dafür, kleine Schritte, sich nicht zu überfordern, einfach zu gucken, mal in die gelben Säcke, wovon haben wir eigentlich viel, und da zu überlegen, was ist die Alternative. Bei uns stehen Milchprodukte halt hoch im Kurs, da habe ich halt überlegt, okay, jetzt nehmen wir Glasflaschen, Joghurt im Glas, auch natürlich Säfte, jetzt wieder Mehrweg, Selta, wir haben alle Edelstahlflaschen, wo wir einfach Getränke reintun, wenn wir unterwegs sind, also nicht diese kleinen PET-Flaschen, Aufstriche auch im Glas und eben möglichst viel lose und unverpackt zu kaufen, einfach auch sich vorzubereiten und einfach mal ein paar Tüten auch mitzunehmen oder Beutel, in die man auch einfach Obst und Gemüse hineintun kann. Also man braucht auch selbst da nicht die Tüten, die es dort gibt, sondern dann kann man ja einfach die Zwiebeln schon mal auf so einen Beutel legen, dann werden die gewogen und dann klebt man dann nachher das darauf. Und also man kann da einfach auch Routinen entwickeln und man kann sich das nachher gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich denke, dieser ganze große Bereich, da lässt sich viel machen, und dass man einfach für sich so eine Schneise da durchschlägt, was funktioniert für mich, und das dann auch so macht. Ich meine, der Klassiker ist natürlich auch an der Käsetheke was mitbringen. Da gibt's ja auch immer mehr Läden, die jetzt auch so Tabletts anbieten, wo man dann sein mitgebrachtes, die man mitgebrachte Dose rauflegen kann, so dass da dann das in der Käse raufkommt. Und dann natürlich einfach mal gucken. Also ich finde ja auch ganz wichtig, wir haben es schon angesprochen mit dem Mikroplastik, und auch, dass man da guckt, Shampoos, gibt's ganz wunderbare Haarseifen, da hat man nur so ein bisschen Papierverpackung, Rasierseife, überhaupt Handseifen, ganz wichtig, weil Flüssigseife ganz oft eben mit Mikroplastik versetzt ist. Es gibt Handcreme in fester Form, also so ein Pflegeei, das man auch nur in so einem Pappkarton bekommt. Dann natürlich finde ich ganz wichtig auch Zahnbürsten, gibt's aus Bambus. Nicht? Also weil da steht nirgends drauf, ist BPA-frei, also diese Weichmacher, dass die da drin sind, ist ja sonst auch bei Kindersachen steht das immer drauf, und ich habe nichts gefunden, wo es draufsteht, und am Ende des Tages sind diese Bambus-Zahnbürsten auch noch besser, weil die wirklich kompostiert werden können. Oben natürlich diese Nylon-Borsten muss man dann abmachen. Also solche Sachen. Und also was ist ich? Einfach auch gucken, wo kann ich auch runterfahren, und brauche ich da immer hochentwickelte Produkte? Man kann sich auch mit Kokosöl abschminken und einfach, ne, dann kauft man ein Glas Kokosöl und tut sich das in einen kleinen Tiegel und hat das dann bei sich im Bad. Ne?
Und ist vielleicht sogar noch günstiger, als wenn man jetzt ein Produkt von Kosmetikfirmen kauft.
Am Ende des Tages, glaube ich, so ist das so. Und dann hat man dann wieder in seinem Budget dann auch ein bisschen mehr über, um dann sich einfach auch dann meinetwegen Milch in der Glasflasche zu kaufen, die oft eben doch ein bisschen teurer ist. Aber ich denke, das sind so Investitionen, die einfach auch sich lohnen. Mit Blick auf die Zukunft, gerade wenn man Kinder hat, was will man für eine Welt hinterlassen? Das sind ja auch alles doch wichtige Punkte bei diesem Thema.
Man sieht schon, Sie haben sich damit beschäftigt, und ja, Sie beschäftigen damit wiederum auch Ihr Umfeld. Dazu kommen wir gleich. Erst habe ich aber Marianne Block in der Leitung. Sie hat unsere kostenfreie Telefonnummer gewählt. Für Sie auch nochmal zum Mitschreiben: 08000 441777. Guten Abend, Frau Block.
Ja, guten Abend. Also ich wollte Folgendes sagen. Na, ich meine, ich passe auch schon auf, dass ich nicht so viel Plastik mit nach Hause bringe. Aber wer kommt denn jetzt darauf? Ich beziehe das Abendblatt, da sind ja immer diese Beilagen drin, Kaufhof und was weiß ich. Ich habe keine Kinder. Die Leute, die jetzt Kinder haben, es geht auf Weihnachten zu, dieser Katalog, der war speziell für Kinder gedacht, war voller Plastikfiguren. Mhm. Von Anfang bis zum Ende. Kleine Figuren, große Figuren, Autos und was weiß ich nicht, alles, was jetzt vielleicht zu Weihnachten gekauft wird. Ich meine, wenn das die Eltern nun entdecken würden und würden auf dieses auch verzichten. Da habe ich gerade, ein Teil war aus Holz. Ich habe ganz bewusst diesen Katalog mir angeguckt. Ganz bewusst, ein Teil war nur aus Holz. Ein Teil nur. Da waren Pferde und ganze Häuser, alles.
Ja, Plastik gibt es natürlich vieles, ne? Wenn wir jetzt noch alle Marken aufzählen müssen, wären wir noch nicht fertig, bis die Sendung zu Ende ist. Aber ich habe Ihren Punkt, glaube ich, verstanden.
Moment, Frau Block. Ich habe gar keine Marken aufgezählt, ich habe nur den Katalog erwähnt.
Ja, ja, aber Sie haben eine Kaufhauskette genannt. Da müssen wir, damit wir jetzt alle, das verkaufen ja alle. So, darauf können wir uns einigen.
Ich habe nur vom Katalog geredet. Genau. Aber das ist jetzt in Hülle und Fülle überall drin.
Genau.
Und die Kinder spielen damit. Ob sie das ins Mäulchen nehmen, weiß ich natürlich nicht. Nur, wenn sie das irgendwo auf dem Spielplatz hinterlassen, ja, das ist ja dann auch Müll, oder?
Ja, oder wenn man nicht mehr damit spielt, genau. Jetzt klären wir mal die Spielzeugfrage. Natürlich ein ganz großer Punkt. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Dr. Probst. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit ist Plastik schädlich? Also auch wenn wir jetzt über Spielzeug sprechen, hatten wir auch immer wieder Rückrufe, gab es auch immer wieder Skandale, auch von unterschiedlichen Spielzeugherstellern.
Also da ist natürlich viel gemacht worden, weil viel durch die Presse gegangen ist. Das heißt, die öffentliche Aufmerksamkeit ist ganz, ganz wichtig. Das Spielzeug, das in Europa erzeugt wird und verkauft und vertrieben wird, das unterliegt alles REACH und CLP. Das heißt, da schaut man sehr, sehr genau hin auf Bisphenol A oder ähnliche Zusatzstoffe, die schon vorher genannt worden sind. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn Importe aus dem Fernostbereich oder aus dem asiatischen Bereich kommen. Da sind dann die Regularien nicht ganz so streng. Aber insgesamt ist das, soweit ich das sehe und auch als Vater über Jahre hinweg verfolgt habe, ist es sehr sicher. Für mich ist es aber wichtig, dass das Plastik, das irgendwo anfällt, natürlich dann in die geeigneten Sammelstrukturen kommt. Und gerade dann, wenn Recycling da ist, dann habe ich auch was Gutes für die Umwelt getan. Mhm. Also dieses Sammeln ist für mich ganz, ganz wichtig, und zwar so zu sammeln, dass es auch getrennt von anderem Müll gesammelt wird.
Nun ist Plastikspielzeug ja meistens langlebiger, und vielleicht verkauft man es erstmal nochmal am Kinderflohmarkt, dass mit zumindest mehrere Generationen was davon haben. Aber danach, Herr Dr. Probst, kommt eigentlich so ein Plastik-LKW auch in den gelben Sack, oder ist das dann Hausmüll, weil es ja sich auch anders anfasst als eine normale Plastiktüte oder ein Joghurtbecher?
Naja, wir haben die Sachen, die in den gelben Sack gehören, und dann haben wir intelligente Fehlwürfe, wie es im Moment heißt. Und dann versucht man noch die Lizenzierung auszudehnen auf weitere Stoffe, wobei aber schon das vollständige Erfassen von Verpackungen eine riesen Sisyphus-Aufgabe ist, die heute viel weiter geht, als wir sie früher in der Verpackungsverordnung haben. Das Verpackungsgesetz, das am 01.01.2019 in Kraft tritt, das hat die Lizenzierungspflicht ganz deutlich ausgeweitet. Und daher erwarten wir auch bis 400.000 Tonnen Kunststoffe ab dem 01.01.2019 mehr.
Aber das heißt jetzt nochmal ganz, ganz konkret, ausgedientes Kinderspielzeug in den gelben Sack oder in die Restmülltonne?
Eigentlich gehört es in die Restmülltonne. Ich bin aber nicht böse, wenn es im gelben Sack ist, weil es dann ein intelligenter Fehlwurf ist.
Das haben Sie gerade eben schon mal gesagt. Das ist natürlich ein totaler Branchenbegriff. Das heißt, das intelligenter Fehlwurf ist, ich versuche was richtig zu machen und habe es eigentlich doch falsch gemacht als Verbraucher?
Richtig, ganz genau. Also ich zum Beispiel schmeiße meinen Zahnbürstel, wenn ich den Kopf abgedreht habe, in den gelben Sack. Da gehört eigentlich nicht rein. Aber es kann sich ganz gut recyceln lassen, und das ist ein intelligenter Fehlwurf.
Wir lernen immer noch dazu in dieser Redezeit. Eine Frage auch noch an Sie, Herr Dr. Bauske. Sie sind Referent für Verpackungen und Plastikmüll in den Weltmeeren beim WWF Deutschland. Da liegt Ihr Schwerpunkt, aber trotzdem auch noch mal die Frage zur Schädlichkeit von Plastik. Gerade auch was Mikroplastik angeht, auch da haben wir in den letzten Wochen dann noch mal neue Schlagzeilen gelesen, dass auch in Menschen jetzt Mikroplastik nachgewiesen wurde. Ist dieses Plastik eigentlich direkt schädlich, oder sind es nicht doch andere Stoffe, die dann damit zusammenhängen?
Ja, das ist ein Punkt, den die Wissenschaft noch nicht so genau erforscht hat. Also wir wissen bestimmte Dinge. Wir wissen zum Beispiel, dass einige Kunststoffpartikel natürlich schon mit schadstoffhaltigen Substanzen angereichert sind, wie Flammschutzmittel oder eben diese Weichmacher. Wir wissen auch, dass diese kleinen Mikroplastikpartikel dann diese Schadstoffe, die sich im Wasser in den Meeren befinden, auch aufsaugen, also aufkonzentrieren. Und man hat auch festgestellt in Laborversuchen, dass solche Mikroplastikpartikel auch Schäden anrichten können. Aber man hat dort für diese Versuche dann eben sehr hohe Konzentrationen, die eigentlich in der Natur nicht vorkommen, genommen. Also die Diskussion, die im Moment da ist, ist wirklich Mikroplastik ein Weg, mit dem wir sehr viel Schadstoffe zu uns nehmen? Oder sind das andere Wege über Atemluft oder über indem wir Dinge essen, die dann auch mit Schadstoffen belastet sind? Wir nehmen ja auch auf andere Weise Schadstoffe zu uns. Das ist eben das, was wir noch nicht wissen. Wir wissen aber natürlich schon, dass Mikroplastik überall ist, in der Umwelt und natürlich dann auch mehr oder weniger in Lebensmitteln, auch in Hausstaub natürlich. Wenn wir Kunststoffe im Haus haben, ist auch Mikroplastik. Aber es gibt bisher nicht den Beweis, dass gesagt wird, ja, wenn wir jetzt Fisch mit Mikroplastik essen, dann hat das gesundheitliche Folgen. Grundsätzlich ist ja zu sagen, wir müssen vermeiden, dass überhaupt keine Schadstoffe wie zum Beispiel bestimmte Flammschutzmittel in die Umwelt gelangen oder produziert werden. Weil sind sie erstmal in der Umwelt, in bestimmten Produkten, in bestimmten Kunststoffen, dann sind sie eben draußen und können dann potenziell die Schäden anrichten. Als WWF sagen wir, aus Gründen des Vermeidungsprinzips sollte möglichst wenig Mikroplastik in die Umwelt gelangen.
Und das ist auch Thema der Redezeit. Wie können wir Plastik Plastikmüll verhindern? Wir haben noch gut 20 Minuten. Rufen Sie gerne an 08000 441777. Nochmal die Telefonnummer 08000 441777. Und es rufen sehr viele Damen heute Abend an. Das freut mich sehr. Cornelia Reichhold ist in der Leitung aus Göttingen. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich möchte mich gerne zu dem Thema mal äußern. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die gesamte Umstellung, die ja jetzt gerade aktuell wird, sehr langsam vor sich geht. Und also die Frage des Abends ist ja, wie vermeiden wir den Plastikmüll? Und ich bin jetzt jemand, der sehr darauf achtet, schon lange, was das Sammeln von Plastikmüll und den Recycling, den gelben Sack sozusagen, sehr im Blick hat. Weil das reicht ja nicht. Ich habe jetzt versucht, gerade nachdem die Geschichte mit den Plastikpartikeln im Meer nochmal durch die Medien ging, nochmal gesondert umzustellen. Ich bin jetzt Single und bin zum Beispiel sehr angewiesen auf kleine Portionen. Ich kann jetzt auch nicht riesen Säcke kaufen. Und ich bin auch noch Vegetarierin. Das heißt, ich brauche Sojaprodukte oder ich kaufe häufig Sojaprodukte, Fleischersatzprodukte, und die sind zum Beispiel alle eingeschweißt. Da gibt es auch keine Frischtheke, keine Theke, wo man einfach mal so Frischfleisch kaufen kann und in einem eigenen Behälter mitnimmt. Und das betrifft viele Dinge des Alltags. Jetzt habe ich früher viel bei Aldi eingekauft, weil es da eben Bio auch billig gab in diesen Discountern und so weiter. Die sind aber alle eingeschweißt, ironischerweise. Und die normalen Gemüsesorten, die sind frei zu erhalten.
Habe ich auch noch auf meiner Liste, wenn Sie gerade schon da dran vorbeikommen, hat uns auch eine Mail erreicht, warum eigentlich ausgerechnet immer Bio-Gurken eingeschweißt sind in Supermärkten und die normalen Gurken oder konventionell hergestellten Gurken in der Schütte daneben oftmals nicht. Merke ich mir, habe ich aufgeschrieben, fragen wir gleich nochmal nach. Sie sind noch dran, Frau Reichhold.
Okay, also da könnte ich jetzt weitergehen, zum Beispiel Kosmetik. Bin ich umgestiegen auf Naturkosmetik, ist aber sehr viel teurer. Wenn ich diese Sachen so ein bisschen zusammenfasse, dann heißt das auch, dass man muss meistens mehr Geld aufwenden, wenn man wirklich schadstofffrei einkaufen will und auch gerne Plastikmüll vermeiden will. Also das jetzt speziell in den Meeren. Oder aber jetzt gehe ich auf den Markt, da sind die Sachen trotzdem irgendwie teurer als natürlich beim Discounter, weil ich kein Plastik dort brauche, sondern meine eigenen Tüten mitbringen kann.
Naja, und Sie kaufen dort halt auch nur eine Tomate, die Sie wirklich brauchen, oder? Also ich finde das schon immer praktisch am Markt, dass man exakt sagt, ich nehme davon drei und davon eins.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber was ich sagen möchte auch, die Folge ist, ich muss mein Leben irgendwie auch umstellen. Das klingt jetzt erstmal nicht so gravierend, aber ich arbeite halt viel und bin dann immer zwischendurch, wenn ich irgendwo vorbeikam, zum Discounter oder in den Bioladen. Jetzt muss ich mich an bestimmte Marktzeiten halten. Das heißt, auch mein Rhythmus muss sich umstellen. Ja. Wenn ich das alles so zusammenzähle, möchte ich einfach nur noch mal sagen, weil das manchmal so ein bisschen untergeht, der Verbraucher hätte ja die Macht, natürlich, aber es kostet den Verbraucher eben auch eine ganze Menge.
Und nicht nur Geld, sondern ja auch Zeit, ne?
Genau. Zeit, und ich muss sehr kreativ sein für solche Sachen und finde, dass das Ergebnis minimal ist oder nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich tue jetzt was richtig Tolles.
Es sind aber ja auch die kleinen Schritte. Ich glaube, da kommen wir in unserer Sendung jetzt nämlich auch schon als nächstes hin. Ja, quasi fast da auch schon die Sinnfrage. Also jetzt hat Frau Reichhold es angesprochen, man gibt sich so viel Mühe. Ich weiß genau, was Sie meinen, Frau Reichhold. Man gibt sich so viel Mühe und man macht und man tut, und hinterher denkt man sich, na, der ganz große Wurf war das bei mir jetzt aber heute doch eigentlich nicht. Frau Penzlin, Sie haben sich viel damit beschäftigt und ja auch viel geguckt, vorher, nachher. In Summe tut sich dann aber doch auch was.
Also ich glaube schon, also jeder kleine Beitrag ist einfach total wertvoll, und ich glaube ja auch an dieses Prinzip Graswurzelbewegung, und es gab jetzt auch gerade eine Studie, dass das eigene Beispiel, das eigene Vorbild unheimlich stark ist. Also wenn eine Person anfängt, eine Routine zu verändern, etwas zu verändern, anders zu machen, hat das sofort Ausstrahlung, und wenn das ganz viele machen, ist das auf jeden Fall wirkmächtig, das glaube ich schon. Aber ich fand auch diesen Punkt sehr wichtig, den Sie da angesprochen haben, dass es einfach teurer ist. Und es hat ja auch letztlich damit zu tun, das müssen wir jetzt einfach auch nochmal thematisieren, finde ich, auch in Richtung von Dr. Probst. Also letztlich sind ja die ganzen Folgekosten, die diese Plastikverpackungen haben, ja überhaupt nicht eingepreist. Ja, ich finde, eigentlich sollte es auch zum eigenen Ethos so einer Industrie gehören, dass die alles daran setzen, auch zu gucken, dass nicht Plastik in die Meere gelangen und dass das abgefischt wird oder dass, wenn es andere machen, dass das nachher eingepreist wird und dass es auch mehr Transparenz gibt bei den Verpackungen. So viel CO2 ist dafür verwandt worden und dahin geht der Müll dann, so viel können wir davon wirklich wiederverwenden, gerade wenn es mehrsortige Plastikverpackungen sind. Also ich finde, da müsste auch noch mehr passieren, zum einen auch von der Industrie selbst, natürlich ordnungspolitisch. Aber am Ende des Tages sind wir auch die Politik, wir, jeder Einzelne. Es ist das schon sehr politisch und ich glaube, jetzt kommt es auch wirklich drauf an. Und dieses Absurde, aber eben, lassen Sie mich diesen Punkt noch kurz sagen, dass wirklich die Bio-Gurke dann wieder in Plastik ist, das ist wirklich total doof, aber am Ende des Tages greife ich doch eher zu Bio, weil ich dann wieder das große Ganze sehe, dass es einfach wichtig ist, diese ökologische Landwirtschaft zu unterstützen, weil sie auch in Richtung Klimawandel eher dagegen wirkt und ich lasse dann die Plastikverpackungen im Laden. Einfach um dort ein Zeichen zu setzen und wenn das umso mehr machen, dann müssen die auch gucken, was sie damit machen.
Nur um das Gurkenthema nochmal abzuschließen, habe ich neulich mal nachgefragt, da hieß es, es wäre im Laden sonst nicht zu unterscheiden, welche Gurke ist. Und warum man dann ausgerechnet die Öko-Gurke einpackt, konnte mir keiner erklären, aber es gab zumindest soweit schon eine Erklärung.
Und ich habe dazu gehört, eben, dass auch eben viele doch auch Wert drauf legen, dass es nicht in Kontakt mit konventionell produzierter Ware kommt. Obwohl es ja nur Schale an Schale wäre, aber
also andersrum, genau.
So auch.
Gut. Also die Gurke haben wir, glaube ich, versucht. Wenn Sie uns anrufen wollen, weil Sie die wirkliche Gurkenerklärung haben, machen Sie das gerne. 08000 441777 ist die Telefonnummer. Wir kommen aber nochmal zurück zu den Unternehmen. Alles, was Sie kurz zuvor angesprochen haben, Frau Penzin. In Deutschland zahlen Unternehmen aber ja auch schon, die verpackte Ware verkaufen, eine Lizenzabgabe. Also von daher gibt es ja tatsächlich schon auch eine Verantwortungsleistung. Oder, Herr Dr. Probst?
Genau, das ist richtig. Also für alle Verkaufsverpackungen, die in den Verkehr gebracht werden, sind Abgaben notwendig. Und diese Abgaben sind etwas unterschiedlich zwischen Kunststoff und Glas und Aluminium oder Weißblech. Die größten Abgaben sind für Kunststoffe zu zahlen. Und ab dem 1.1. nächsten Jahres werden sogar die Kunststoffe nochmal unterschieden auf Kunststoffe, die gut Recycelfähigkeit, die gut recycelbar sind, werden billiger oder preiswerter zu lizenzieren sein. Und die schlecht zu recyceln sind, werden dann teurer. Das heißt, da passiert relativ viel. Das war auch so ein bisschen vorher die Sache von Frau Reichhold. Also es sind aus meiner Sicht, aus unserer Sicht des Verbandes, sind viele sensibilisiert, es passiert ganz viel. Design for Recycling ist in jedem Munde, der Gesetzgeber tut viel. Wir haben auch EU-weit die Kunststoffstrategie, die 5-6 Punkte vorgibt. Also da sind wir im Moment in einer absoluten Umbruchssituation und das freut mich sehr.
Herr
Zu
Dr.
den
Post,
Folgekosten
ja.
Vielleicht noch.
Ah, ja. Frau Penzin hat ja auch mal Folgekosten angesprochen.
Ganz genau. Die Sammelkosten für Kunststoffe kann ich nicht extra rechnen, weil ich die Sammelkosten auch bei der normalen Restmülltonne habe. Die Sortierkosten kann ich auch dem Kunststoff nicht anlasten, weil die Sortierkosten ungefähr der Müllverbrennungskosten entsprechen. Das heißt, die Kosten, wenn man sie anschaut, die Folgekosten, die da so hochgehalten werden, die gibt es so nicht, weil ungefähr die Hälfte der Kunststoffe tatsächlich Geld bringt, wenn sie dann recycelt werden. Und bei der anderen Hälfte sind Zuzahlungen notwendig. Also es geht so knapp 0-0 auf, aber es gibt noch einen großen Punkt. Wir in Deutschland, das können Sie auf großen Messen in München sehen, haben viele Techniken, Technologien zum Kunststoffrecycling entwickelt und das sind weltweit Exportschlager.
Das ist auch ein Punkt, den wollen wir in der Redezeit natürlich auch immer nicht vergessen, dass wir auch nach vorne schauen. Und das ist auch die Frage an Sie, Herr Dr. Probst. Gibt es denn mittelfristig, also gibt es überhaupt die Idee, einen Plastikersatz zu erforschen, der aber eben sich dann nicht als Plastikstrudel im Meer wiederfindet? Und wo steht da Deutschland so auf der Forscher-, auf der Innovativseite?
Also ein ganz großes Thema sind biologisch abbaubare Kunststoffe oder größer genannt Biokunststoffe oder Kunststoffe, das kann man auch bei den herkömmlichen Kunststoffen machen, die sich nach einer gewissen Zeit zersetzen. Da passiert auch sehr viel, sind aber ein bisschen deswegen in Verruf, weil die Kunststoffe, die sich dann zersetzen, nicht so zersetzen, dass sie bei jeder Kompostierung oder im Meer auch relativ schnell zerfallen. Und dann schleppe ich Biokunststoffe und normale Kunststoffe wieder mit und habe dann eine furchtbare Mischung. Und das hindert dann das Recycling sowohl von den Biokunststoffen wie auch von den herkömmlichen Kunststoffen. Also da ist noch einiges zu machen. Aber es, wie gesagt, es gibt schon viele schöne Sachen und wir machen da auch große Fortschritte.
Das Thema der Redezeit, Plastikmüll verhindern. Und Sie können noch anrufen 08000 44 1777. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt einen Verpackungsspezialisten in der Leitung. Frank Schilling, guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich bin, ich habe jetzt eben einen Teil nicht mitbekommen, weil ich wirklich eben aus einer Verpackungsreise komme und gerade im Moment nach Hause gekommen bin. Aber ich habe gedacht, jetzt wähle ich doch mal diese Nummer.
Hervorragend. Also, was ist eine Verpackungsreise, Herr Schilling?
Ich bin Spezialist für Verpackungen und berate die große Industrieunternehmen seit Jahrzehnten, wie Industrieunternehmen umweltfreundliche Verpackungen einsetzen können. Mhm. Das mache ich also lange und ich bin da auch also inzwischen ein bisschen gefrustet, obwohl es eine ganze Menge Industrieunternehmen gibt, die sehr großen Wert darauf legen, immer unter der Voraussetzung, dass man nicht mehr bezahlen muss.
Ja.
Das ist aber eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Ich habe Ihrer Sendung zugehört, also insbesondere dem Anfang, aber ich möchte mal auf einen Punkt hinweisen. Das ist nämlich dieser Punkt des Geldes. Ich habe eben schon gehört, gerade in dem Rest, als ich vermittelt worden bin, dass es schon ums Geld geht. Wir können uns nicht vorstellen, oder der Verbraucher, und da jetzt sage ich mal der Verbraucher, 80 Millionen Menschen oder entsprechend in unserem Wirtschaftskreis der hohen Industrialisierung, da reden wir über mehrere hundert Millionen Menschen, die diese Aufklärung noch nicht haben und die vor allen Dingen eins nicht haben oder eine Übersicht nicht haben. Was bedeutet es, eine jahrzehntelange Entwicklung im Sinne von Preiseinsparungen, im Sinne von sich immer schneller drehend, immer weiter drehend, wie man dieses Rad in kurzer Zeit zurückdrehen kann. Mhm. Denn wir sind ja nicht mehr 1950. Wir haben eine lange Industriebewegung hinter sich, deren Nutzen wir, und ich bin wirklich kein Freund von Kunststoff, ich bin mit Papier unterwegs, aber deren Nutzen wir alle inzwischen an ganz vielen Punkten haben, die wir nicht sehen. Das ist natürlich nicht, dass die Inhaltsstoffe des Mikroplastik, was wir in der Kosmetikindustrie haben, aber nee. Gucken wir doch mal in den Supermarkt, in die Gefrierbox. Wie will man denn ein Hähnchen transportieren, keimfrei? Und da setzt ja die EU auch entsprechende heute oder die ganzen Normungen setzen heute Dinge voraus, die nur
gerade was Hygiene angeht. Herr Schilling, ich glaube, dass Ihr Punkt angekommen ist. Ich würde ihn gerne schon gleich weitergeben an unsere Experten, weil wir haben noch viele Hörer. Danke für Ihren Anruf gleich nach der Heimkehr und für diesen Beitrag. Herr Dr. Bauske, ein ganz wichtiger Punkt, der angesprochen wurde. An vielen Stellen sind wir da nicht, wenn wir ehrlich sind, auch auf Plastik angewiesen. Gerade was zum Beispiel das Thema Hygiene angeht.
Ja, das ist sicherlich richtig, weil wir natürlich lange Transportwege haben und für bestimmte Produkte können wir nicht auf Verpackung verzichten, weil dann eben ganz andere Dinge greifen, also nicht nur Hygienefragen, sondern auch Umweltfragen, weil zum Beispiel dann ohne Verpackung auch die Produkte, wenn sie lang transportiert werden, dann eben auch schneller verderben, wenn sie nicht verpackt sind. Aber der Hintergrund ist natürlich schon, dass die Waren dann lange von A nach B transportiert werden. Und die Fragen eben, muss das so sein oder kann ich nicht eher dann wieder auch auf regionale Kreisläufe gucken, wo man die Waren eben nicht so weit transportieren muss und dann eben auch entsprechend nicht so stark verpacken muss. Ich möchte aber nochmal auf zwei Punkte hinweisen. Die Kosten, die wir haben, sind natürlich auch Umweltkosten. Also wenn jetzt Strände gereinigt werden müssen von Müll, fallen Kosten an.
Die dann alle bezahlen, ne?
Genau, ja. Die bezahlt dann die Kommune oder der Tourist am Ende. Aber auch in der Schifffahrt, wenn sich die Plastikteile dann irgendwo verfangen, entstehen auch hohe. Geht in den dreistelligen Millionenbereich.
Ich habe Zahlen gefunden, dass die tatsächlich im Milliardenbereich pro Jahr inzwischen schon liegen. Also genau diese Unfälle, die Sie angesprochen haben, oder diese, wenn Schiffe dann zum Beispiel der Abluft stutzen, wenn da Plastik reinkommt. 13 Milliarden jährlich geschätzt.
Genau. Das sind die Umweltfolgekosten, die anderswo getragen werden. Und wir haben ja die Situation, dass in vielen Ländern dieses System, was es in Deutschland gibt, sprich die Unternehmen, die Verpackung und Verkehr bringen, zahlen eine Lizenzgebühr, gibt es ja gar nicht, zum Beispiel in Südostasien. Das heißt, dort sind die Kommunen selber darauf angewiesen, jetzt mit diesem Verpackungsmüll umzugehen. Und 20% der kommunalen Budgets gehen für die Abfallentsorgung drauf. In unseren Ländern sind das nur 4%. Also da sieht man, wie stark unterfinanziert das Abfallsystem ist. Das heißt, unsere Forderung als WWF ist, die Unternehmen müssen auch in den Ländern, in Südostasien, in Afrika, Südamerika, auch dafür bezahlen, die Verpackung einzusammeln und zu sortieren und zu recyceln. Das passiert im Moment nicht. Also ganz dringliche Forderung, dass das auch in den Ländern so eingeführt wird und dann im nächsten Schritt tatsächlich auch diese Bezahlung an die Recyclingfähigkeit koppeln, wie es im neuen Verpackungsgesetz ja auch dann vorgesehen ist. Also da ist noch eine ganze Menge zu tun und nicht, dass man jetzt sagt, wir müssen alle Verpackungen abschaffen, aber was die Recyclingfähigkeit betrifft, ist auch noch eine Menge zu tun, kann eine Menge getan werden. Das heißt, in den Bereichen, wo wir die Verpackung nicht sofort vermeiden können, also bei Lebensmitteln, die eben gut haltbar sein müssen, die Recyclingfähigkeit verbessern. Aber es gibt auch natürlich viel überflüssigen Einsatz von Verpackungen. Der Verpackungsmüll in Deutschland nimmt immer zu, Jahr für Jahr wird es immer mehr. Und der Ursache dafür ist natürlich Internethandel, also diese ganzen Sachen, die verschickt werden, werden in Plastik eingepackt. Dann natürlich die kleinen Haushalte, kleinere Portionsverpackungen, also nicht mit der Eimer.
Haben wir gerade eben schon gehört, ne? Genau, ja. Von Frau Reichert, wie schwierig es ist.
Und diese Kultur, halt sein Essen auf der Straße zu verzehren.
Oder Coffee to go.
Gibt es eine Gegenbewegung und ich hörte eben auch das Thema Kosten. Gerade heute war ich wieder bei uns auf dem Markt unten und wir nehmen dann halt unsere Schüsseln mit und lassen uns das Essen dort einfüllen und wir kriegen auch einen Rabatt dafür sogar. Ne? Also das gibt auch,
das setzt sich auch mehr und mehr durch, genau, sieht man bei vielen Restaurants. So, und jetzt muss ich mich hier total in den Staub werfen. Am Telefon ist Ingo Ingold aus Kremling und ich bin so dankbar, weil Sie sind immer noch dran. Ich habe hier die Reihenfolge durcheinander geschmissen und Sie haben sehr lange gewartet. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse und stellen Ihre Frage trotzdem.
Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Also, dass ich so lange warten musste, das werde ich schon noch überleben.
Sehr gut.
Ich denke mal grundsätzlich unterliegt der ganze Sache auch so ein kleiner Denkfehler. Das ist jetzt meine Meinung. Ne? Denn ich bin aus den 60er Jahren nicht geboren. Da war es halt noch nicht so mit dem Müll. Und wir haben es trotzdem überlebt. So, und bei mir ist es jetzt so, was mich wirklich bitter übel immer aufstößt. Die Verpackungen werden immer kleiner. Sicherlich gibt es ja auch einen Grund für oder so, aber mal ganz ehrlich, wer geht denn im Laden und sagt, ich möchte was kaufen mit besonders viel Verpackung? Das sind nicht die Endverbraucher, die das wollen, das ist die Industrie, die Geld verdienen wollen. So, und dann wird das entsorgt, dafür bezahlen wir noch, dann wird irgendwo von irgendwelchen dubiosen Firmen ins Meer geschmissen und uns wird ein schlechtes Gewissen angeredet. Das ist so, das stößt mir echt bitter auf. Mhm. Ja? Die Argumentation, die hier waren, die fand ich auch alle okay und ich versuche mich auch irgendwie da dran zu halten und so. Also das ist schon alles richtig, aber wie gesagt, so grundsätzlich denke ich mal, kann man uns doch nicht immer einreden, dass wir daran schuld sind. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht.
Wenn man nochmal so zurückkommt auf diesen Huhn-Ei-Vergleich, dann würde man hier jetzt in dem Fall sagen, dass die Industrie ganz klar Huhn ist. Habe ich das so richtig übersetzt, Herr Ingold?
Könnte man das so fast so sagen. Ja, wie gesagt, das ging ja früher auch anders.
Ja. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, Herr Dr. Probst, eben zurückzudrehen, beziehungsweise dann doch Schrauben anzusetzen, die die Industrie dann da noch stärker in die Pflicht nehmen. Muss das noch, es gibt erste, wir haben auch über die ersten Ideen gesprochen oder eben jetzt über Entwürfe auch von Seiten der EU. Müsste da nicht doch noch mehr passieren?
Also es passiert wirklich viel, weil die Lizenzierung jetzt eben an der Recyclingfähigkeit der Verpackung hält. Das ist das eine. Zweitens Design for Recycling. Das heißt, Verpackungen müssen heute oder werden so designt, dass sie entsprechend gut recycelbar sind. Also das sind zwei ganz wichtige Vorgaben, die das neue Verpackungsgesetz macht. Und ich finde das prima so. Das ist genau das, was wir brauchen. Vielleicht nochmal zum Herrn Ingold. Verpackungen werden kleiner. Ja, wir haben auch mehr Single-Haushalte. Dann Industrie will Verpackungen verkaufen. Naja, wissen Sie, Verpackungen sind relativ teuer. Und bei den Lebensmitteln werden im Zehntelbereich die Margen erwirtschaftet. Das heißt also, eigentlich will keiner zusätzlich Verpackungen, sondern die Verpackungen sind vielleicht deswegen komplexer geworden, weil die Lebensmittel eben länger haltbar sind. Und weil der Herr Ingold gesagt hat, er ist ein 60er Baujahr, also ich bin auch 60er Baujahr und ich bin mit meiner Mutter noch in ein Milchgeschäft gegangen und wir haben so 2 Liter Milch geholt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, da in diesem Blecheimer, ich erinnere mich da sehr ungern daran, weil in einem Milchgeschäft hat es furchtbar gerochen und die Milch im Kühlschrank, die waren auch damals nicht so gut, die Kühlschränke, die ist ziemlich schnell kaputt gegangen.
Und
wenn ich mir heute
ja
da
jetzt, genau,
einen halben Liter
ja die,
kaufe, muss ich sagen, bin ich dankbar um die Verpackung.
Mhm. Wir wollen diese Sendung doch auch gerne noch positiv beenden. Also schlechtes Gewissen wollen wir erstmal keinem machen,
ganz
aber
genau.
So einmal die Idee davon wecken. Und da sind wir bei Ihnen, Frau Penzlin. Also in der Familie haben Sie es ja schon gesagt, Ihre Kinder sind da auch mit ausschlaggebend gewesen und machen ganz toll mit und haben Sie da auch nochmal im Supermarkt angesprochen, rechts und links.
Genau, die haben überhaupt mich drauf gestoßen, weil ich auch mal dachte, wird ja alles recycelt und es ist jetzt eben so, es ist halt jetzt ein bisschen Gott gegeben. Und die waren im Grunde diejenigen, die gesagt haben, was ist hier alles für Plastik? Und das war der Anfang.
Und jetzt geht es so weit, dass Sie sich eben bei der Schule auch informieren und durchsetzen und sagen, kriegen wir das anders hin, kann man Frühstück anders organisieren.
Genau, plastikfreies Schulfrühstück. Ja genau, einfach sich zusammensetzen, einen Stammtisch machen, besser leben ohne Plastik. Also solche Sachen habe ich durchaus noch vor und ich kann ich auch anderen empfehlen. Einfach sich zusammentun, das ist wichtig.
Nicht das schlechte Gewissen, sondern einfach die Idee. Plastikmüll, wie können wir ihn verhindern? Das war das Thema in der Redezeit. Vielen Dank an unsere Gäste, an Dr. Thomas Probst. Er ist Fachreferent für den Bereich Kunststoffrecycling beim Bundesverband Sekundärstoffe und Entsorgung e.V. Dankeschön auch an Dr. Bernhard Bauske, Referent für Verpackungen und Plastikmüll in den Weltmeeren beim WWF in Deutschland. Und danke an Dagmar Penzlin, freie Journalistin und, wie ich sie gerne nenne, Verpackungsvermeiderin. Sie hatte ein paar wertvolle Tipps und Hinweise für uns. Ja, wir lassen uns nicht entmutigen, wo es passt. Da gucken wir, dass wir Plastik vermeiden. Auf jeden Fall nicht vergessen. Der gelbe Sack, da gehört es rein. Oder intelligente Fehlwürfe. Das war doch auch ein Wort aus dieser Sendung heute. Die sind auch erlaubt, hat Dr. Probst gesagt. Zum Schluss, wie gewohnt an dieser Stelle, noch ein großes Dankeschön an die Redaktion und an alle, die uns heute Abend unterstützt haben bei dieser Sendung. Morgen Abend hören Sie hier um 21.05 Uhr an der Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, dann mit dem Schwerpunktthema Pilze. Ist es wirklich die schlechteste Pilzsaison seit Jahrzehnten? Hat der Hitzesommer uns das Pilzesammeln verleidet? Mein Name ist Birgit Langhammer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir hören uns bald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.